Schwuppdiwupps, auf geheimnisvolle Art und Weise ist aus dem Lobpreisleiter ein Prediger geworden. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin so froh, wieder bei euch zu sein, in diesen fantastisch neu gestalteten Räumen. Da war ich ja noch nicht, seit der Fußboden liegt. Sieht richtig super aus. Kann man echt dankbar für sein. Und ich möchte zunächst mal auf diesen wunderbaren Erntedankaltar in diesen Korb hinein eine weitere Frucht legen, die ich gestern noch frisch gepflückt habe. Nämlich eine Geschichte, die ich euch erzählen möchte. Ein mächtiger König wandelte einst durch seinen Garten, als sein Blick auf einen alten Mann fiel, der dabei war, einige Setzlinge zu setzen. Er musste so etwa 90 Jahre alt sein. Gefolgt von seinem Hofstaat trat der König näher und fragte den Alten: "Was machst du da?" "Ich pflanze Dattelbäume", sagte der Alte. "Wie lange wird es dauern, bis die Bäume Früchte tragen?", forschte der König weiter. "Oh, so 20 Jahre, Majestät", erklärte der Gärtner. Der König wunderte sich. "Wie kommt es dann, dass du diese Bäume setzt, obwohl du es nicht erleben wirst, selber deren Früchte zu genießen?" Der Alte schaute auf und sagte: "Die, die vor uns kamen, haben gepflanzt und wir konnten ernten. So halte ich es für meine Pflicht, diese Bäume zu setzen, damit die, die nach uns kommen, sich an ihren Früchten laben können." Der König hatte Gefallen an der Antwort und gab dem Mann ein Geldstück. Der alte Gärtner, niederkniend, dankte dem König inbrünstig. Und der König fragte: "Warum kniest du jetzt vor mir nieder?" "Majestät, ich habe nicht nur die Freude, junge Bäume zu pflanzen, sie haben auch schon Früchte gebracht. Denn du hast mir dieses Geld gegeben", antwortete der Alte. Das gefiel dem König so sehr, dass er dem Mann noch ein Geldstück gab. Wieder kniete der alte Gärtner nieder und sagte: "O Majestät, die meisten Bäume bringen nur einmal Früchte, während die meinigen durch deine Freigebigkeit bereits 2 Ernten eingebracht haben." Der König musste lachen und fragte: "Wie alt bist du denn?" Da antwortete der Mann: "Ich bin 12 Jahre alt." "Wie kann das denn sein? Du musst doch viel älter sein." Der Gärtner antwortete mit einem gewinnenden Lächeln: "Bevor du vor 12 Jahren den Thron bestiegst, lebte die Bevölkerung in ständiger Angst vor Kriegen und anderem Unheil. Die Menschen waren so unglücklich, dass das Leben kaum lebenswert erschien. Aber seit deine Herrschaft begann, sind die Menschen glücklich und leben in Frieden und Sicherheit. Deshalb zähle ich meine Lebensjahre erst seit dem Beginn deiner Herrschaft." Das erfreute den König so sehr, dass er das Bedürfnis verspürte, dem Mann ein weiteres Geldstück zu geben und sagte: "Ich werde dich jetzt verlassen müssen, denn wenn ich noch länger zuhöre, machst du mich noch zu einem armen Mann." Ihr Lieben, wir feiern heute Erntedank. Ein Fest, das die Christen schon seit dem 3. Jahrhundert feiern. Allerdings ist es nie wirklich offiziell verordnet worden, wie jetzt Weihnachten oder Ostern oder Pfingsten. Und so heißt es zum Beispiel im Lexikon für Kirche und Theologie: "Das heilsgeschichtlich orientierte Jahr der Kirche kennt kein Erntedankfest." Schade eigentlich. Zum Glück hat das aber der Beliebtheit dieses Festes keinen Abbruch getan. Und wenn man es sich genauer anschaut, dann finde ich sehr wohl, dass es heilsgeschichtliche Aspekte in sich trägt, weil es uns auch in den so alltäglich und minder spirituell erscheinenden Bereichen Nahrungsaufnahme und Nahrungsherstellung auf Gott hinweist und auf unsere Abhängigkeit von ihm. Und das ist doch ein wichtiger Aspekt sowohl von Jesu Leben gewesen, als auch ein wichtiger Aspekt unseres eigenen Heils, dass wir von Gott abhängig sind, dass wir von Gott Dinge geschenkt bekommen. Häufig fiel der Termin des Erntedankfestes deswegen auch mit dem Michaelistag zusammen, da an diesem Festtag ja das Wirken Gottes durch die Engelmächte bedacht wird und dieses Wirken der Engel kann eben auch in der Natur sichtbar werden. So, das hätte mir natürlich gut gefallen, wenn das jetzt auch an demselben Tag gewesen wäre, Erntedank und Michaelisfest, weil der Erzengel Michael ja mein Namenspatron ist. Aber das Michaelisfest war ja nur letzten Samstag am 29. September. Und seit dem Erlass des Königs Friedrich dem Großen 1773 wird das Erntedankfest in Deutschland am ersten Sonntag im Oktober gefeiert, also eine Woche nach dem Michaelisfest. Denn alles muss ja schön seine preußische Ordnung haben und jedes Fest soll für sich gebührend gefeiert werden. Die Freikirchen nun, allen voran die Charismatiker, misstrauen dem Erntedankfest immer wieder mal, weil es ihnen allzu nah an heidnischen Fruchtbarkeitsfesten ist und weil es eben auch nicht so mega geistlich erscheint. Und ich erinnere mich noch an viele Diskussionen, die wir in der Gemeinde geführt haben. Sollen wir es nur feiern, sollen wir es nicht feiern? Irgendwie Erntedank hat immer so ein stiefmütterliches Dasein gehabt. Aber zum Glück waren das dann doch nur Ausnahmen. Und ich habe gelesen, dass der Baptistenbund ganz offiziell zum Erntedankfest schreibt, das Erntedankfest gehört zu den wenigen kirchlichen Festen, mit dem Menschen in Deutschland einerseits noch eine Vorstellung verbinden können und das andererseits bisher noch nicht kommerzialisiert worden ist. Erntedank ist nach alttestamentlichem Vorbild ein fröhliches Fest, zu dem alle eingeladen sind. Familie, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Fremde, Bedürftige. So eignet es sich hervorragend, um Menschen an einer positiven, feiernden Atmosphäre in der Gemeinde teilhaben zu lassen, ihnen Gutes zu tun und sie damit wertzuschätzen. Das fand ich gut. Jetzt bin ich heute Morgen in einer Baptistengemeinde, also machen wir das auch so. Worum geht es also beim Erntedank eigentlich? Und ich will nach meiner Geschichte vom Anfang jetzt auch noch ein paar weitere unterschiedliche Gedankenfrüchte auf den Erntedankaltar legen, einen bunten Strauß frohmachender Impulse. Zunächst einmal müssen wir ja festhalten, das haben wir vorhin schon vom Jörg auch gehört, dass die meisten von uns ja gar keine Bauern mehr sind. Die ländlichen Abläufe von Saat und Ernte sind uns nicht mehr so vertraut in unserem modernen Alltag. Es soll sogar Kinder geben, die gar nicht wissen, dass die Wurst nicht im Regal der Supermärkte wächst. Vielleicht etwas überzogen, aber trotzdem dieses Bewusstsein ist gar nicht mehr da. Wo kommt das eigentlich alles her? Wofür sollen wir dankbar sein? Wir gehen hin, wir nehmen es uns, wir bezahlen und wir gehen. Keine Ernte, kein Dank. Gut, selbst Ernten ist irgendwie total in geworden. Ja, angefangen hat es mit diesen Erdbeerfeldern, wo man selber pflücken konnte. Und mittlerweile hat sich das total ausgebreitet. Es gibt es auch bei allen anderen Obstsorten, bei Gemüse, bei Blumen und so weiter. Und was wirtschaftlich gesehen ein Teil des Trends zur Direktvermarktung darstellt, ist für die Verbraucher aber weit mehr als die Möglichkeit, ein wenig Geld zu sparen. Denn selbst zu ernten erfüllt viele Bedürfnisse. Die Sehnsucht, mit der Natur verbunden zu sein, den Wunsch zu wissen, woher die eigene Nahrung kommt und die Freude darüber, etwas mit den eigenen Händen zu tun. Aber all das gilt ja nur irgendwie für die Mittelalterklasse. Das gilt für uns. Aber die Jugendlichen, die ich kenne, die sind jetzt nicht so unbedingt begeistert vom Selbsternten. Die sagen nicht, juhu, endlich wieder ins Feld gehen und selbst ernten. Ne? Ich sehe schon die Grinser da in der Reihe. Gut, langfristig gesehen ist es ganz sicher ein notwendiges und auch lohnendes Ziel, die Jugend mit der Natur wieder näher in Verbindung zu bringen. Aber was kann man kurzfristig im normalen Alltag tun, um die Aspekte Ernte und Dank für uns fruchtbar zu machen? Wie können wir wie der alte Gärtner von den jungen Dattelbäumen gleich mehrmals ernten? Und der kleinstmögliche Schritt, den man praktisch umsetzen kann, ist meines Erachtens zunächst einmal die dankbare Wahrnehmung dessen, was wir haben. Weil das den Blick weglenkt von dem, was wir nicht haben. Und der Blick auf das, was wir nicht haben, motiviert ja gar nicht so dolle, sondern zieht uns eher runter. Und da ist die Tradition des Erntedankfestes trotz allem sehr hilfreich und es macht auf jeden Fall Sinn, an dieser Tradition festzuhalten, denke ich. Wir müssen sie nur wieder neu entdecken und wir müssen sie neu füllen. Denn das Erntedankfest lässt den Menschen dankbar auf alles schauen, was ihm gegeben ist, um sein irdisches Leben zu erhalten. Das heißt, eine geistliche Erntedanktradition im Alltag kann uns helfen, das Bewusstsein für die uns umgebende unsichtbare Welt wachzuhalten bzw. neu zu erwecken. Wir leben ja eben nicht mehr so bewusst wie früher. Wir sind nicht mehr so abhängig von der Schöpfung und davon, dass die Ernten gelingen, wie das früher einmal war. Heute kann man, wie gesagt, alles ganzjährig zur Verfügung haben. Es ist irgendwie alles so selbstverständlich geworden und darum hat auch die Dankbarkeit abgenommen. Wir leben in einer Gesellschaft mit Arbeitsteilung, das ist auch gut so. Die einen machen das mit der Landwirtschaft und dem gucken, dass die Ernte auch hinhaut. Und die anderen, die konsumieren. Aber die, die konsumieren, gucken nicht mehr so darauf, wie das denn eigentlich stattfindet, dass sie konsumieren können. Und wenn wir zu denen gehören, die hauptsächlich auf der Konsumentenseite stehen, dann brauchen wir andere Formen des Erntedanks als diejenigen, die in der Landwirtschaft arbeiten. Und wenn die alte Tradition des Erntedankfests wenigstens einmal im Jahr an diesem Punkt ansetzt und aufrüttelt, dann, finde ich, hat das Fest doch seinen Sinn erfüllt und auch seine Berechtigung im Kirchenjahr. Und die erste Frage, die man sich stellt, um eine Erntedanktradition im Alltag zu etablieren, ist doch, dass man sich fragt, wie kommt es eigentlich dazu, dass wir all das geerntet haben, was wir haben? So, wenn man mal so durch seine Wohnung geht und alles dankbar wahrnimmt, was da vorhanden ist, angefangen von den schützenden Wänden, der wärmenden Dusche, meinem Bett, bis hin zum Wasserkocher und meinem Instant-Kaffee, den ich sehr liebe, dem Kühlschrank, der meine Milch nicht sauer werden lässt, meine Kleidung und vieles andere mehr. Warum ist das eigentlich alles da? Warum kann ich das benutzen? Darüber machen wir uns doch gar nicht so oft Gedanken. Wir Eltern nicht und in Folge dann eben auch unsere Kinder nicht. Und darum ist es gut, Erntedank zu einem festen Bestandteil unseres Alltags zu machen, denn an Erntedank feiern wir ein Prinzip, das dem gesamten Universum zugrunde liegt, nämlich das Prinzip von Ursache und Wirkung, das Gesetz von Saat und Ernte. Das Erntedankfest ist ein fröhliches und ein schreckliches Fest zugleich. Es ist ein fröhliches Fest, weil wir uns daran erinnern, dass wir ernten, was wir gesät haben. Und es ist ein schreckliches Fest, weil wir uns daran erinnern, dass wir ernten, was wir gesät haben. Eins steht aber auf alle Fälle fest, wir können dieses Prinzip in unserem Leben nicht umgehen. Wir können es zwar ignorieren, aber wir müssen in jedem Fall trotzdem die bitteren Konsequenzen tragen oder uns eben über die gute Ernte freuen. Wer ernten will, muss auf jeden Fall erst einmal einen Samen säen. Und wenn man einen Dattelbaum haben will, wie in der Geschichte am Anfang, dann muss man eben einen Apfelkern in die Erde stecken und sich dann ganz doll wünschen und ganz hardcore beten, dass es ein Dattelbaum wird. Oder? Nein, natürlich nicht. Wenn man einen Dattelbaum haben will, dann muss man auch einen Dattelsamen in die Erde stecken. Und nicht das, was man gerade zur Verfügung hat, was halt gerade so da ist, was einem irgendwie am leichtesten erscheint. Und genau dieses Bewusstsein schwindet aber immer mehr. Es gibt immer mehr Träumer, die durch die Gegend laufen und Apfelkerne in die Erde stecken und dann furchtbar enttäuscht darüber sind, wenn dann ein Apfelbaum rauskommt und nicht ein Dattelbaum, wie sie sich das wünschen. Ja? Sie fühlen sich sogar geradezu vom Leben verraten, wenn nicht das rauskommt, was sie sich wünschen. Gucken aber gar nicht darauf, was sie eigentlich reingesteckt haben in die Erde. Und Jesus sagt, dass es eben genau so ist mit unserem Leben. Er sagt, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut ihr ihnen zuerst. Aber alle Leute haben immer so das Gefühl, die Leute müssen erstmal zu mir freundlich sein. Ja, dann vielleicht überlege ich, ob ich auch zu denen freundlich bin. Also das Prinzip von Saat und Ernte wird total rumgedreht. Wenn du nur selber satt werden willst, dann musst du nur essen. Wenn du aber satt bleiben willst, dann musst du dein Essen teilen, damit auch andere mal mit dir teilen, wenn du nichts mehr hast. Wenn du einsam bist und gerne Freunde haben möchtest, dann such dir jemanden und sei ihm ein Freund. Wenn du eine glückliche Beziehung haben möchtest, dann musst du versuchen, deinen Partner glücklich zu machen. Wenn du gehorsame Kinder haben möchtest, dann höre zuerst auf sie. Und dann hören sie auch auf dich. Nicht immer, aber immer öfter. Im Prinzip ist es wirklich so einfach. Das, was du haben willst, das steckst du in die Erde und dann kannst du es auch ernten. Und du erntest immer das, was du in die Erde gesteckt hast. Und das können wir sogar im Supermarkt lernen, wo es die ganzen Samentütchen zu kaufen gibt. Da schaut man auf das Bild, sucht, welche Pflanze man haben möchte und dann sät man den Samen aus. Was aber, wenn man nur eine Tüte hat, in die lauter verschiedene Samen hineingeschüttet worden sind? Und unser Leben ist ja oft genug so eine Chaostüte, in die alles Mögliche reingeworfen wird, von Freunden, Verwandten, Arbeitskollegen, Fernsehen, Zeitungen und so weiter. Und wenn man so eine Durcheinandermischung einfach so in die Erde sieht, dann gibt es im Garten Chaos. Dann wird alles durcheinander wachsen. Viel Spaß beim Spielen. Ach du, nur aufs Klo gehen. Alles klar. Auch dabei viel Spaß. Also dann wird alles durcheinander wachsen. Man müsste also, um das wirklich sortiert zu bekommen, müsste man vorher das aussortieren, was gesät werden soll. Aber das ist gar nicht so einfach. Denn manche Körner unterscheiden sich stark voneinander, aber manche sehen sich auch ziemlich ähnlich. Da gehört dann schon ein erhebliches Spezialwissen dazu, um jetzt schon erkennen zu können, was einmal daraus werden wird. Man weiß ja nicht immer so genau, was man aussät. Ne? Ich lasse mal hier ein Wort fallen, ich gebe da mal meinen Senf dazu, ich reagiere mit einem Gefühl. Was wird daraus? Wohin entwickelt sich das? Was erwächst daraus? Und wie schnell kann ich mich dabei auch mal vergreifen? Ich will Bananen ernten, habe aber aus Versehen Knoblauch gesät. Oje. Und dann entschuldige ich mich schnell und sage, ach ja, Mist, aber ich habe es doch gut gemeint. Aber gut gemeint, das reicht im Leben eben nicht aus. Es geht das auf, was ich tatsächlich gesät habe und nicht das, was ich mir wünsche oder was ich gut gemeint habe. Auch wenn Saat und Ernte, Ursache und Wirkung oft zeitlich weit auseinander liegen. Irrt euch nicht, sagt uns das Wort Gottes, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden auch wir ernten, wenn wir nicht nachlassen. Letztendlich jedenfalls steckt in dem ganzen Prinzip von Säen und Ernten auf jeden Fall viel mehr Positives drin als Negatives. Also es ist viel mehr zum Freuen als zum Erschrecken, wie ich am Anfang gesagt habe. Ganz grundlegend erinnert uns Galater 6 nämlich daran, dass wir ernten werden. Das heißt, dass kein Weg, den du gegangen bist, umsonst war. Kein Wort, das du geredet hast, ist in den Wind geredet. Keine Zeit, die du investiert hast, verpufft einfach. Im Gegenteil, Gott verspricht uns, dass die, die mit Tränen säen, mit Freuden ernten werden. Und dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten zusammenwirken werden. Und dass das Weizenkorn, wenn es in die Erde fällt und stirbt, viel Frucht bringt. Ist das sicher? Ja, das ist sicher. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Warum? Weil Jesus sein eigenes Leben ausgesät hat, damit wir das ewige Leben ernten können. Deswegen ist es so sicher. Und dafür kann man dankbar sein. So wie es in 1. Johannes 3 heißt, die Liebe Christi haben wir daran erkannt, dass er sein Leben für uns opferte, dass er sein Leben für uns ausgesät hat. Ebenso müssen auch wir bereit sein, unser Leben für andere hinzugeben. Denn wie kann Gottes Liebe in einem Menschen bleiben, dem die Not seines Bruders gleichgültig ist, obwohl er selbst alles im Überfluss besitzt? Deshalb, meine Kinder, lasst uns einander lieben. Nicht mit leeren Worten, sondern mit tatkräftiger Liebe und in aller Aufrichtigkeit. Daran zeigt es sich, dass Jesus Christus unser Leben bestimmt. Und für diese Ernte, die Jesus uns schenkt in unser Leben, da können wir dankbar sein. Und Dankbarkeit ist ein weiterer frohmachender Impuls, den ich in den Korb legen möchte, denn Dankbarkeit macht das Leben fruchtbar für uns. Dankbarkeit ist die Wachsamkeit der Seele gegen die Kraft der Zerstörung. Dankbarkeit ist die Wachsamkeit der Seele gegen die Kraft der Zerstörung. Das hat Gabriel Marcel gesagt, ein französischer Philosoph, führender Vertreter des christlichen Existenzialismus, der Søren Kierkegaard am nächsten stehende Existenzphilosoph des 20. Jahrhunderts. Und ich finde, er hat recht. Und Gabriel Marcel sagt also, wenn wir alles wahrgenommen haben, was wir so haben in unserem Leben, in unserer Wohnung, wenn wir dann auch noch das Richtige eingesät haben, gibt es doch eben immer wieder auch mal Dinge, die uns fehlen. Und dann kann eine Erntedanktradition im Alltag die dunkle Kraft der Zerstörung zurückdrängen. Diese dunkle Kraft der Zerstörung, die uns nach Körper, Seele und Geist kaputt machen will. Und wenn ich das richtig verstanden habe, als ich darüber nachgelesen habe, dann kann man sagen, dass die Dankbarkeit unter anderem auch eine körperliche Reaktion ist. Der Körper erkennt, es ist ihm was Gutes getan worden und er schüttet Glückshormone aus, damit wir das auch bemerken und in eine Handlung kommen, es eben mit anderen zu teilen. Dankbarkeit ist ein positives Gefühl oder eine Haltung in Anerkennung einer materiellen oder immateriellen Zuwendung, die man erhalten hat oder erhalten wird. Da sind wir bei der Seele. Dankbarkeit ist nämlich auch eine Emotion, ein Gefühl, die mit der Reflexion über etwas Gutes verbunden ist, das uns geschehen ist. Und wenn wir dann zum Geist kommen, Körper, Seele, Geist, was den Geist angeht, habe ich gelesen, dass Untersuchungen festgestellt haben, dass Spiritualität die Fähigkeit zur Dankbarkeit erhöhen kann. Und deswegen zeigen Menschen, die regelmäßig Gottesdienste besuchen oder sich anderweitig religiös engagieren, in all ihren Lebenssituationen größere Dankbarkeit. Ist das nicht fantastisch? Ein weiterer guter Grund, jeden Sonntag in den Gottesdienst zu gehen. So, das mit der Dankbarkeit ereignet sich aber nicht immer von selbst, weil wir eben einfach von vielen Dingen in unserem Alltag überschüttet sind. Wir sind durch Verletzungen zugeschüttet und deswegen müssen wir dieses Gefühl dann immer wieder neu ausgraben. Durch solche Dinge wie eben das dankbare Wahrnehmen dessen, was wir noch haben. Hast du zum Beispiel heute Morgen Gott schon dafür gedankt, dass du noch lebst? Dass du aufgewacht bist? Dass Blut durch deine Adern fließt? Dass die Erde überhaupt noch steht und vieles andere mehr. Hast du heute Morgen Gott dafür schon gedankt? Wahrscheinlich nicht, weil wir das uns schon so dran gewöhnt haben. Man wacht halt auf. Wenn man nicht mehr aufwacht, dann ist man im Himmel. Das ist auch gut. Ja? Aber wenn wir anfangen, eine geistliche Erntedanktradition im Alltag einzuüben, die mit solch grundlegenden Dingen anfängt, dann gelingt es uns eben auch immer mehr und immer besser, auch dankbar in krassen Situationen zu sein, indem wir den Blick bewusst auf das richten, was tatsächlich auch noch da ist. Und da ist für mich eben eine Schlüsselstelle, die ich ja auch schon oft genug hier genannt habe, die aus Hebräer 12. Jesus ertrug das Kreuz um der vor ihm liegenden Freude willen. Hebräer 12, Vers 2. Lasst uns hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete. Und das war eine bewusste Entscheidung, das war nicht einfach, das geschah nicht einfach so. Da hat er bestimmt auch wieder Blutschweiß gehabt, wie im Garten Gethsemane, als er sich erstmal durchrang, ans Kreuz zu gehen. Und Jesus war nicht dankbar für das Kreuz an sich, sondern er war dankbar für das, was es bewirken würde. Und indem er in dieser Situation auf die vor ihm liegende Herrlichkeit schaute und die dankbar in den Blick nahm, da konnte er den Schmerz des Kreuzes erleiden. Dankbarkeit ist auch eine Willensentscheidung, sich auf die Suche zu machen, den Blick auf etwas zu richten, eben auf das, was auch noch da ist und was uns geschenkt ist und was positiv ist und nicht nur auf das, was negativ ist und auf das, was uns fehlt. Jesus blickt auf die vor ihm liegende Herrlichkeit und seine Jünger machen es nach. Stephanus zum Beispiel sieht den Himmel offen stehen in Apostelgeschichte 7, als er gesteinigt wird. Und er sagt, siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Und wenn ich das lese, dann sehe ich immer so das Bild des Isenheimer Altars vor mir, in Colmar im Museum unter Linden, die Stelle, wo der heilige Antonius von der dunklen Kraft der Zerstörung angegriffen wird und die Dämonen über ihn herfallen und an Haaren zerren und überall. Und dann sieht er auch den Himmel offen stehen und wenn man dann so leicht nach links oben schaut, dann sieht man dort ganz klein aufgerissen den Himmel. In dem Himmel sitzt Gott Vater und der ganze himmlische Hof, die ganzen himmlischen Heerscharen. Und kurz darunter offenbart der Vater dem Antonius, der gerade auf der Erde angegriffen wird, dass der Kampf, den er da kämpft, zugleich auch von dem Erzengel Michael mit dem Teufel gekämpft wird. Das kann man so links oben da sehen. Lohnt sich also, wenn ihr da nochmal hinfahrt nach Colmar. Das offenbart, Antonius ist nicht allein in seiner dunkelsten und schwersten Stunde. Und die Dankbarkeit dafür, dass er nicht alleine ist, die schüttet irgendwie schmerzstillende Glückshormone aus. Und deswegen kann er da durchkommen. Ja, und damit bin ich also schon wieder beim Erzengel Michael angelangt, mit dem ich auch angefangen habe. Und das deutet an, dass ich auch mit meiner Predigt heute zum Ende komme. So wie auch das Erntedankfest ja in der Nähe zum Ende des Kirchenjahres liegt. Drei Impulse habe ich euch zum Erntedankfest mitteilen wollen. Erstens, es geht um das dankbare Wahrnehmen dessen, was wir haben. Zweitens, es geht um das Wahr- und Ernstnehmen des Prinzips Saat und Ernte. Und drittens, es geht um das Wahrnehmen, dass die Dankbarkeit uns gegen die Bollwerke der Dunkelheit schützen kann. Und jetzt möchte ich euch gerne dazu zum Schluss noch vorschlagen, drei Erntedankaltäre in unserem Leben aufzubauen. Erstens, versteckt doch mal zu Hause nicht mehr all dein Obst, all dein Gemüse, all deine Lebensmittel in Küche, Kühlschrank und Keller, sondern leg doch mal die nicht kühlungsbedürftigen Dinge in eine große Schale und schmück damit die zentrale Stelle deiner Wohnung. Und immer wenn du dran vorbeigehst, sagst du laut Danke. Also wenn ich vom Einkaufen zurückkomme, dann breite ich immer erstmal alles auf dem Tisch aus und dann sage ich, Dani, Connor, komm mal her, guck mal hier, das haben wir jetzt alles, ist das nicht toll? Und dann sind wir erstmal ein bisschen dankbar dafür, bevor wir es in den Kühlschrank legen. Und wenn du dann rausgehst, dann nimmst du einfach etwas davon mit und schenkst es dem Ersten, dem du begegnest. Und sagst zu ihm, danke, dass ich mit dir teilen darf. Dann wird er ein bisschen doof gucken, aber mit der Zeit gewöhnt sich deine Nachbarschaft dran. Zweitens, als zweites errichtest du einen Erntedankaltar für dein eigenes Leben. Wähle irgendeinen Platz in deiner Wohnung, der sonst nicht so gebraucht wird, vielleicht einen kleinen Beistelltisch oder ein Fach im Regal, oder du stellst extra eine Bananenkiste dafür auf und dann legst du an diesem Platz Symbole für etwas, das du selbst geerntet hast. In deiner Arbeitswelt oder im Ehrenamt, in der Partnerschaft, der Familie oder in deinen guten Beziehungen zu anderen Menschen. Also Dinge, die dich daran erinnern. Das können Zeugnisse sein oder Dinge, die dich an solche Situationen erinnern. Und wenn du dir das betrachtest, dann wirst du merken, das meiste davon ist dir nicht in den Schoß gefallen. Also kannst du dankbar dafür sein, dass du eine Anstrengung unternommen hast, um diese Dinge ernten zu können. Es erfordert Anstrengung, seine Kinder zu erziehen, im Beruf was zu bewirken, das Bestand hat, oder auch nur irgendwie sich selbst zu verändern. Säen und Ernten ist harte Arbeit und darauf darfst du auch mal dankbar stolz sein. Und dafür ist dieser zweite Erntedankaltar da, dass du das im Alltag einüben kannst. Immer wenn du dran vorbeigehst, sagst du, wow, danke. Danke, Herr Jesus, dass ich das geschafft habe, dass ich das ernten durfte. Und drittens machst du einen Erntedankaltar auch für die Zeichen, auch mit Zeichen für Fähigkeiten, die du entwickelt hast, für positive Lebenshaltung, die du dir angeeignet hast. Und für die ist Platz auf diesem dritten Erntedankaltar. Und dann machst du dir vielleicht einfach nur eine Liste mit Fähigkeiten, die du hast. Was kannst du gut? Hunde frisieren, Käsekuchen backen, Englisch Nachhilfe geben, Witze erzählen, immer pünktlich sein, egal was. Alles, was du kannst, das schreibst du dir auf diese Liste und pinnst sie dir an die Wand oder an die Haustür. Da sieht man sie öfters, wenn man mal rausgeht. Ne? Und das ist dein dritter Erntedankaltar. Du guckst auf diese Liste, genießt sie dankbar und dann überlegst du, wer das gebrauchen könnte. Wem du etwas von deinen Fähigkeiten schenken kannst. Denn Säen und Ernten ist ja immer auch Gemeinschaftsarbeit. Jemand hat in dich investiert und du gibst das weiter. Nimm wahr, was andere zu deinen Früchten beigetragen haben, aber auch das, was du für andere getan hast. In der Natur verbreiten sich die Samen ja auf vielfältigste Art und Weise durch den Wind, durch fließende Gewässer oder Vögel, die Früchte fressen und die Samen an einem anderen Ort wieder ausscheiden. Sehr witzig. Selbst das, was du ausscheidest an anderen Orten, kann für jemanden zum Dünger werden. Das ist doch, hat Gott gut eingerichtet. So, machen wir uns also dieses Naturgesetz auch zunutze und streuen kräftig von dem aus, was wir empfangen haben. Und deswegen mit diesen drei Altären zum Schluss noch einen guten Merkvers zum Mitnehmen. Sähe einen Gedanken und du erntest eine Tat. Sähe eine Tat und du erntest eine Gewohnheit. Sähe eine Gewohnheit und du erntest einen Charakter. Sähe einen Gedanken und du erntest eine Tat. Das habe ich jetzt getan. Ich habe einen Gedanken gesät. Sähe eine Tat und du erntest eine Gewohnheit. Das macht ihr morgen. Sähe eine Gewohnheit und du erntest einen Charakter. Und das werden wir alle beim nächsten Erntedankgottesdienst im nächsten Jahr dankbar wahrnehmen und genießen. Amen.